Wir nähern uns dem Ende der Bergpredigt. Und das bedeutet, wie das so bei einer Rede ist, es muss in ein paar Thesen zusammengefasst werden, was wir von diesen Aussagen nun unbedingt behalten sollen. Die Wissenschaft hat schon vor etlichen Jahren festgestellt, dass man von einer Rede, und das trifft ja nun auch auf eine Predigt zu, am Mittwoch noch durchschnittlich 5% weiß. 5%. Und deshalb kommen hier die wichtigen Schlusssätze. Das, was wir uns unbedingt merken sollen. Jesus begann diesen Abschnitt mit der goldenen Regel. Daran, sagt er, hängt das Gesetz und die Propheten, ganz kurz und knapp, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, tut ihnen auch. Dann folgen, Dann folgen 3 Achtungsschilder. Mark hat das in seiner Predigt ganz schön dargestellt. Achtung, breit oder schmal? Achtung, bla 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 bla. Achtung, Machtansprüche. Wenn wir uns daran erinnern, dass die Bergpredigt an die Jünger, das heißt an uns als Gemeinde, gerichtet ist, dann ist deutlich, es geht hier nicht darum zu wählen, ob wir den breiten Weg der Welt gehen wollen oder einen schmalen, der zum Himmel führt. Vielmehr sagt Jesus, nein, so ist das nicht. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst euch entscheiden, ihr meine Jünger. Es geht nicht darum, da ist die Welt und da wir, sondern du musst dich entscheiden, gehst du als mein Jünger den breiten oder den schmalen Weg. Und weil wir als Jünger Jesu und als seine Nachfolger immer wieder vor der Entscheidung stehen, welchen Weg wir denn nun wirklich gehen sollen, sagt uns Jesus, hütet euch vor den falschen Propheten, hütet euch vor Lügenpropheten. Ich lese den ganzen Text dazu. Matthäus 7, 15 bis 20. Hütet euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen? Also bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Deshalb, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Weiter sagt Jesus, diese falschen Propheten werden einmal behaupten, sie hätten in meinem Namen gepredigt, geheilt, geweissagt, Wunder getan. Doch er werde antworten, tut mir leid, ich kenne euch nicht. Aber darüber wird am nächsten Sonntag Lea mehr sagen. Bevor wir uns nun mit der Thematik von falschen Propheten beschäftigen, vor denen wir uns hüten sollen, ist es wichtig, dass ich euch drei Punkte noch im Vorhinein sage, die mir wichtig sind. Für mich ist dies ein sehr befreiendes Wort von Jesus. Er sagt damit: Achtet nicht so sehr auf alles, was euch da von rechts und links gesagt wird. Ihr habt mein Wort gehört, tut es und dann seid gelassen. Hütet euch heißt nicht so sehr, Achtung, passt auf. Das heißt, bewahrt die Ruhe. Bewahrt die Ruhe, lasst euch nicht verunsichern. Um den Rest kümmere ich mich. Gelassenheit. Zweitens, wir bieten in jedem Gottesdienst und an jedem Freitagsgebet prophetisches und hörendes Gebet an. Das ist gut, das ist richtig und notwendig. Viele, viele sind dadurch gesegnet worden und werden es auch künftig sein. Und kein Satz in dieser Predigt ist gegen ein prophetisches Gebet in unserer Gemeinde gerichtet. Und drittens, Prophetie ist in der Bibel immer etwas ganz extrem Politisches, mit gesellschaftlichen Konsequenzen über die Grenzen von Israel hinaus. Das bedeutet, wenn wir nach einer Relevanz für heute fragen, dann müssen wir auch bereit sein, politische Aussagen zu machen. So viel vorweg. Hütet euch vor falschen Propheten. Da stellt sich natürlich sofort die schwierige Frage, wer ist denn nun ein falscher Prophet, ein Lügenprophet? Im 5. Buch Mose im Kapitel 13 ist es derjenige, der Abfall von Jahwe predigt. Derjenige, der Menschen verleitet, andere Götter zu verehren. Heute sind das für mich Menschen, die verlangen, dass wir neben Jesus anderen Autoritäten den gleichen Rang zugestehen, wie es ihm zusteht, und sie genauso zu respektieren wie Jesus. Das führte vor fast 100 Jahren in Deutschland während dem Naziregime dazu, dass Christen innerhalb der evangelischen Landeskirche sich zur bekennenden Kirche vereinigten und in ihrer ersten Grundsatzthese sagten, dass es neben Jesus keine andere Autorität gibt, vor der sie sich beugen, die ihm gleichwertig daneben gestellt werden kann. Im 5. Mose 18 sagt Mose dann, einen Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken. Und dann sagt er in Bezug auf die Lügenpropheten, doch der Prophet, der sich anmaßt, etwas in meinem Namen zu verkünden, das ich ihm nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, dieser Prophet muss sterben. Wenn du aber denkst, woran soll ich erkennen, welches Wort nicht von Jahwe kommt? Wenn der Prophet etwas im Namen Jahwes sagt, das sich nicht erfüllt und nicht eintrifft, dann hat Jahwe nicht durch ihn geredet. Der Prophet hat es sich angemaßt, du brauchst dich nicht vor ihm zu fürchten. Nun, manche von uns mögen diese Antwort nicht gerade für hilfreich empfinden. Warten, ob das, was da gesagt worden ist, eintrifft oder nicht. Dann kann man ja nur im Nachhinein entscheiden, ob es ein Wort von Gott gewesen ist. Und doch ist auch das für mich ein entlastendes, ein befreiendes Wort. Hat der Prophet etwas Positives gesagt, von reichem Segen Gottes gesprochen, dann warten wir gelassen und machen uns an unsere tägliche Arbeit. Hat er etwas Negatives gesagt? gar von Gottes Strafe geredet, dann haben wir die Chance, uns selber zu prüfen und haben die Chance zur Umkehr, wenn wir erkennen, da steckt was Wahres drin. Eben als Beispiel dafür die Reaktion der Leute von Ninive. Die haben Buße getan und Gott hat das Strafgericht nicht vollzogen. Der Prophet Jesaja ermutigt den König Hiskia, während Jerusalem von assyrischen Truppen eingekreist und belagert ist, dazu auf Gott zu vertrauen und sich nicht zu ergeben. Während andere Propheten Hiskia dazu drängen, ergib dich, geh raus, ergib dich und erwirf dich dem assyrischen Großkönig. Jesaja sagt, das assyrische Heer wird keinen einzigen Pfeil in diese Stadt abschießen. Gut 100 Jahre später sagt der Prophet Jeremia dem König Zedekia in einer ähnlichen Situation. Diesmal ist Jerusalem eingekreist von babylonischen Truppen. Und Jeremia sagt dem König Zedekia, ergib dich, öffne die Tore, geh raus, demütige dich vor dem babylonischen Großkönig. Und alle anderen Propheten sagen, nein, Zedekia, halte stand, hier ist der Tempel Gottes und Gott hält seine Hand über dem Tempel, uns wird nichts passieren. Beides waren treue Propheten Gottes, die in ähnlicher Situation im Auftrag Gottes geredet haben, aber der eine so und der andere anders. Sie haben beide Gottes Wort verkündigt. Sie waren beides keine Lügenpropheten. Und doch mussten sich die Menschen damals fragen, wer von beiden redet nun wirklich im Auftrag Gottes? Und die Antwort gibt es scheinbar nur aus der Rückschau. Bei Hiskia wurde das assyrische Heer von Gott geschlagen. Und bei Zedekia hat Nebukadnezar die Stadt erobert und verbrannt. Die Botschaft der Propheten im Alten Testament, im alten Israel, war immer in Bezug auf Gesellschaft und die politischen Gegebenheiten. Und auch heute wollen wir, hätten wir gerne prophetische Worte zur aktuellen Weltsituation. Sei es in Israel, sei es in der Ukraine, sei es überhaupt. Wenn gesagt wird, Präsident Trump oder sonst ein Politiker sei ein erwähltes Werkzeug Gottes, dann stimmt das. Gar keine Frage. Die Frage ist, wozu hat Gott ihn erwählt? Und wer wird sich dazu eine Antwort anmaßen? Nebukadnezar war Werkzeug Gottes zum Gericht über Israel. Kyros war Werkzeug Gottes zum Heil für die Juden. Und beide Großkönige hatten von Gott keine Ahnung. Der Vizepräsident der USA hat kürzlich in einem Interview auf Fox News gesagt, es gibt da diese alte Lehre, übrigens ein sehr christliches Konzept, dass man seine Familie liebt, dann seinen Nächsten, dann seine Gemeinschaft, dann seine Mitbürger und sein eigenes Land. Und dann kann man sich auf den Rest der Welt konzentrieren und Prioritäten einräumen. Das mag zwar eine gewisse Nähe zur katholischen Lehre von einer Rangordnung der Liebe haben, aber es stimmt nicht mit der Bibel überein. Das Gebot, von dem Jesus sagt, dass daran das Gesetz und die Propheten hängen, stellt keine Prioritätenliste auf. Es heißt dort ganz einfach, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott lieben und deinen Nächsten. Keine Rangordnung. Und als jemand ganz vorsichtig fragt, wer denn mein Nächster nun wirklich sei, gibt Jesus als Antwort das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wo jemand der Nächste ist, vor dem ein Jude normalerweise auf den Boden spuckt. Weiter, schon die alten Propheten, Jesaja, Jeremia und noch manche andere, haben angeklagt, und zwar die Reichen und die Oberschicht, ihr beugt das Recht der Witwen, der Waisen und der Fremden, raubt sie aus und baut Haus an Haus. Das tönt ein bisschen anders als das, was der Herr Wenz gesagt hat. Könnte also in seiner Bemerkung die Versuchung stecken, das biblische Gebot abzuschwächen und für die eigenen politischen Ziele nutzbar zu machen? Wir haben weltweit Migrationsprobleme, Flüchtlingsprobleme, nicht nur in Europa und nicht nur in den USA. Was wissen wir von den Flüchtlingen im südlichen Afrika? Was wissen wir von den Flüchtlingen in Armenien? Von den tausenden Afghanen, die in Islamabad auf der Straße leben, als Flüchtlinge? Migrations- und Flüchtlingsprobleme sind weltweit und sie kennen keine Grenzen. Und wir kennen keine Lösung. Unabhängig von unseren politischen Präferenzen, weder links noch rechts kennt eine Lösung für das Flüchtlingsproblem auf dieser Welt. Eine ganz geringe Möglichkeit wäre, dass wir auf unseren Reichtum verzichten. Aber wer von uns will in den wirtschaftlichen Verhältnissen seiner Großeltern leben? Hand aufs Herz. Wir kennen keine Lösung. Als Kirchen und als einzelne Christen können wir nur punktuell dem Gebot Gottes entsprechend handeln und unsere Häuser, unsere Kirchen öffnen oder unseren Politikern ins Gewissen reden. Wir sind verunsichert und seit ein paar Wochen mehr denn je. Die Juden zur Zeit Jesu waren auch verunsichert. Sie wollten wissen, wann kommt das Reich Gottes? Wann kommt der Messias und macht allen Unfreiheiten, aller Ausbeutung, aller Unterdrückung ein Ende? Wann kommt er endlich, der Messias? Und wir sind verunsichert seit ein paar Wochen mehr denn je. Wir wollen Gewissheiten. Und deshalb suchen wir Auskünfte darüber, wie denn die biblischen Prophetien heute anzuwenden seien. Das Tragische ist nur, es gibt keine Gewissheiten. Du kannst die ganze nächste Woche auf YouTube prophetische Botschaften dir anhören. Und am Ende bist du ganz konfus. Die einzige Gewissheit, die es gibt, ist, Gott sitzt im Regiment. Sein Reich kommt, die Herren dieser Welt gehen. Präsident Trump ist spätestens in 4,5 Jahren Geschichte. Aber unser Herr Jesus Christus kommt. So viel oder so wenig zur großen Weltbühne, zur Gesellschaft, zur Politik. Aber was ist mit prophetischen Bildern und Eindrücken für unser je ganz persönliches Leben? In der Bibel gibt es ein paar prophetische Botschaften für einzelne Personen. Hanna wird vom Priester Eli zugesagt, Gott hat dein Gebet erhört. Und ein Jahr später hat sie Samuel geboren. Der Prophet Elisa sagt einer Frau aus dem kleinen Dörfchen Schunem, in einem Jahr, wenn ich wiederkomme, hast du einen Sohn. Und es geschieht so. Elisa sagt auch einem heidnischen General aus Damaskus, was er zu tun habe, um von seinem Aussatz geheilt zu werden. Dreimal positive Zusagen. Es gibt auch das andere, zu zwei Königen wenigstens wird gesagt, du musst sterben. Und jetzt meine ich nicht Hiskia, der wieder gesund wurde. Zwei anderen wird gesagt, du musst sterben. Paulus erfährt durch prophetische Botschaft, dass er in Jerusalem gefangen genommen wird. Seine Mitarbeiter interpretieren die Botschaft dahingehend, Paulus, Gott warnt dich, geh ja nicht nach Jerusalem. Paulus antwortet, Gott sagt mir, was geschehen wird. Ich bin bereit und geht nach Jerusalem. Den Rest kennen wir. Die Interpretation einer Prophezeiung liegt also demnach auch beim Empfänger. Oder speziell die Interpretation liegt beim Empfänger der Botschaft und nicht beim Boten oder anderen Personen. Nun, wenn du prophetisches Gebet für dich in Anspruch nimmst, was sind denn deine Erwartungen? In Bezug auf was für ein Anliegen wünschst du dir eine Antwort? Ganz gleich, was für ein Wort oder Bild dir mitgeteilt wird, du musst prüfen, du musst interpretieren, und darüber beten. Wenn also zum Beispiel dem Josia gesagt wird, Gott hat noch Großes mit dir vor, dann muss man daran nicht zweifeln. Die Frage ist, wie interpretierst du das? Würdest du jetzt denken, okay, Gott hat mich dazu berufen, ein Evangelist zu werden wie Billy Graham oder Louis Palau oder Reinhard Bonnke? Und du dich darauf festlegst, könnte das sehr gefährlich werden. Wer weiß denn, was für Gott groß ist? Was für uns groß ist, kann für Gott so unbedeutend sein. Und was für Gott ein großer, wichtiger Dienst ist, kann für die meisten im Verborgenen passieren. Wie gehen wir damit um? Und du darfst auch nicht enttäuscht sein, wenn die andere Person dir sagt, es tut mir leid, aber ich kann dir im Augenblick nichts sagen. Und wie verhalten wir uns, wenn, und auch das passiert ja, eine prophetische Botschaft an uns negativ ist? Vor ein paar Jahren passierte mir Folgendes, also ungefähr 25, 30 Jahre her, in meinem Pfarramt. Also ich erzähle nicht gern alte Geschichten, aber die passt hierhin. Ich war auf dem Weg zum Altersheim durch mein Quartier, um Gottesdienst im Altersheim zu halten. Da kommt mir eine etwas ältere Dame entgegen und sagt, Herr Pfarrer, darf ich Ihnen etwas sagen? Sag ich, ja, aber Sie müssen mir nicht böse sein. Sag ich, okay. Wissen Sie, Herr Pfarrer, Sie haben mächtig nachgelassen. Wissen Sie, Ihre Predigten sind nur noch wischiwaschi. Und weggerannt ist sie. Ich habe diese Frau sehr ernst genommen und habe darüber gebetet und gesagt, ja, sie hat etwas Wahres gesagt. Es ist eine Frage, wie gehen wir mit den Botschaften um? Und hören wir, ob Gott tatsächlich uns etwas zu sagen hat? Ebenso fragen wir auch als Gemeinden und Kirchen immer wieder einmal nach einem prophetischen Wort, nach einer Vision, einer Botschaft. Wir kennen das ja auch bei uns. Ich erinnere an die Vision, die Thomas Zindel mit uns vor einiger Zeit geteilt hatte. Wir haben sie aufgeschrieben und jedem in der Gemeinde zugänglich gemacht. Die Gemeindeleitung hat diesen Text immer wieder einmal bewegt. Und im letzten Jahr hatten wir den Eindruck, dass die vielen Kinder, die da in unser Haus hineingeströmt sind, etwas mit dieser Vision zu tun haben könnten. Wir wollen im Netzwerk von Gott hören, was unser besonderer Auftrag hier im Oberthurgau ist. Und jeder Prediger steht bei jeder Vorbereitung auf die kommende Predigt vor der Aufgabe zu unterscheiden, was ist Wort Gottes, was sind eigene Wünsche und eigene Theologie. Ich will euch Gottes Wort predigen. Ebenso Martin, Mark, Lea, Nicole, Manuel, Lars, wer immer hier vorne steht, hat viel Zeit im Gebet verbracht, bis die Gewissheit vorhanden war, dies ist Gottes Wort, das ich zu verkündigen habe. Wir verkündigen als Beauftragter Gottes, aber an euch ist es zu prüfen. Was dient dem Aufbau der Gemeinde? So, nun hoffe ich, dass ich mit dieser Auslegung euch nicht zu sehr verwirrt habe und ihr den Überblick verloren habt. Ganz gewiss kann man noch viel, viel mehr in jeden einzelnen Bereich hinein sagen. Aber jetzt müssen wir doch noch zurückkommen zu dem Wort Jesu und zu seiner Botschaft. Hütet euch vor den falschen Propheten, den Lügenpropheten, die in Schafspelzen daherkommen, inwendig aber reißende Wölfe sind, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ich sagte am Anfang, man solle diese letzten kurzen Verse der Bergpredigt nicht als vereinzelte Schnipsel betrachten, jedes für sich isoliert, sondern als die Schlusszusammenfassung, die man unbedingt behalten muss. Also, was ihr wollt, dass andere euch tun, tut ebenso. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Die ganze Bergpredigt komprimiert in diesem Wort. Und dann kommt dieses Bild vom schmalen und breiten Weg. Wer dem schmalen Weg folgen will, muss die Bergpredigt leben. Jesus legt uns kein Ideal vor von einer vollkommenen Welt. Jesus legt uns kein Ideal vor, dem wir nachjagen sollen und es nie erreichen werden. Sondern er stellt uns täglich vor die Entscheidung, ob wir seiner Lehre folgen wollen oder nicht. Täglich danach leben. Aber es kommen immer wieder solche, die meinen, sie könnten da etwas korrigierend eingreifen. Jesus hat das ja gesagt, aber sicherlich nicht ganz so drastisch gemeint. Er hat es so gemeint und nicht anders. Jesus sagt uns, dass es einen vielstimmigen Prophetenchor gibt, von rechts und von links, und ein Stimmgewehr von Lehrmeinungen, auch ganz verschiedener Couleur. Und Jesus sagt, bleibt ruhig, bleibt gelassen, werdet nicht nervös, wartet ab und schaut, was geschieht. Überlasst mir das Urteil. Ich werde am Ende offenbaren, wer in meinem Namen geredet hat. Das ist für mich wirklich eine außerordentlich große Ermutigung und Entlastung. Das bedeutet aber nicht, wie es auch Mark in der letzten Predigt gesagt hat, dass ich auf dem Sofa Platz nehme und chille oder es mir in meinem Garten gemütlich einrichte. Nein, Jesus lädt uns ein zu einem aktiven Leben in der Nachfolge. Sein Wort ist der Maßstab und sein Leben das Vorbild. Ein Leben völliger Hingabe und Liebe. Kümmert euch nicht so sehr darum, was andere mit dem Anspruch auf Autorität sagen. Solchen Menschen werdet ihr immer und immer wieder begegnen. Lasst euch nicht beunruhigen. Das könnte bedeuten, dass wir uns immer wieder im Sinn der Bergpredigt ernsthaft fragen, nun, was würde Jesus tun? Wie würde er aus seiner grenzenlosen Liebe antworten und handeln? Was heißt es, uns immer wieder an seinem Handeln auszurichten? Wir müssen nicht das letzte Urteil über wahre oder falsche Propheten fällen. Wir dürfen Jesus folgen. Und darum, selig, die Gottes Wort hören und tun. Jesus Christus, unser Herr, Haupt der Gemeinde, ich danke dir für dein Wort. Danke dir für deine Weisung. Bete dich an über der Hingabe und dem Beispiel deines Lebens. Und bin zutiefst erstaunt und bewegt immer wieder, dass du mit deinem Heiligen Geist in uns lebst, in uns und unter uns gegenwärtig bist und staune, wie du uns leitest. Du hast die Not der Welt gesehen, du hast die Sünde der Welt getragen und doch hast du dich auch immer wieder ganz einzelnen Menschen zugewandt und ihnen gezeigt, dass sie geliebte Kinder Gottes sind. Und so befähige du uns auch täglich neu, so dein